Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Zugfahrt von Stockholm nach Malmö, die zu einer Reise durch Zeit und Raum wird, zu schmerzhaften Erinnerungen und Gefühlen an die eigene Kindheit. Davon erzählt der schwedische Schriftsteller Alex Schulman in seinem neuen Roman Endstation Malmö. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast, nachdem wir erstmal auf die Leipziger Buchmesse geschaut haben, die eine neue Leitung hat. 30 Jahre lang war Oliver Zille das Gesicht der Leipziger Buchmesse, und als er im Sommer völlig überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, da hat diese Neuigkeit eigentlich die ganze Branche aufgeschreckt. Gestern hat jetzt die Leipziger Messe bekannt gegeben, wer seine Nachfolgerin wird. Es ist Astrid Bönisch, die mal beim Piper Verlag die Marketingabteilung geleitet hat und zuletzt als Managerin beim Digitaldienstleister Bookwire tätig war. Bei mir ist jetzt live Greinus vom Verlag Woland und Quist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Für Sie, Sie vertreten ja einen kleinen, unabhängigen Verlag, Woland und Quist. Was ist für Sie diese Personalentscheidung für ein Signal? Wie haben Sie das aufgenommen?
Ach, es war tatsächlich erstmal wieder so ein Niedergeschlagensein, wie damals auch bei der Bekanntgabe, dass er aufhört. Und jetzt ist es sozusagen schwarz auf weiß, jetzt gibt es einen neuen Namen. Die Personalie Oliver Zille wird überschrieben. Das war wie irgendwie nochmal ein schockierender Moment, ohne dass ich mich jetzt direkt mit Frau Bönisch beschäftigen konnte.
Die wir alle gar nicht so richtig kannten, ne?
Genau, also die Verlagsstation, die Sie schon erwähnt haben, Piper Verlag, Bookwire, das klingt gut, aber es ist natürlich eine ganz andere Ausrichtung, und das war offensichtlich das Ziel der Messeleitung, da eine ganz neue Personalie hinzusetzen, die wenig anknüpfen kann an das, was Oliver Zille, für was Oliver Zille steht. Also dieser Blick nach Osteuropa, diese vielen Kulturen in den Mittelpunkt stellen, die Bücher zum Leuchten zu bringen, das klingt jetzt eher nach viel Marketing, Business-to-Business, Key-Account, was man lesen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass sie die Sache gut macht und die Buchmesse weiter zum Strahlen bringt.
Also Sie haben nicht gleich Ihr Hotel gecancelt und die Buchung abgesagt?
Nein, also es gab tatsächlich die Überlegung, ob wir zur Buchmesse fahren. Das war nach der Entscheidung von Oliver Zille wirklich so ein Moment. Und als dieser Anmeldeschluss nahte, habe ich natürlich rumtelefoniert und gefragt, wie seht ihr das? Das wäre natürlich so ein Zeichen gewesen, sich nicht anzumelden. Das hätte direkt die Messeleitung natürlich mitbekommen. Aber da habe ich schon bemerkt, wie leider generell bei der Causa Zille, dass diese Branche sehr, sehr ruhig gewesen ist. Also der Aufschrei hätte noch viel größer sein müssen, und es hätte noch viel mehr Druck ausgeübt werden müssen auf Stadt und Land, die ja die Eigentümer der Messe sind, und auf die beiden Geschäftsführer, weil das für mich ist das immer noch ein Riesenschock. Ich meine, Oliver Zille irgendwann wäre natürlich in Rente gegangen, aber das hätte noch ein paar Jahre gedauert. Er hätte eine Nachfolgerin aufbauen können. Das hätte man irgendwie ganz anders alles machen können. Und wenn Oliver Zille geht, der so dermaßen loyal ist und diese Buchmesse über alles liebt, dann gibt es dort gravierende Konflikte, und die werden sicherlich nicht gelöst durch eine neue Personalie, sondern da muss man, glaube ich, grundsätzlich ran. Also ist das das richtige Konstrukt, so wie die Messe jetzt aufgestellt ist? Wie macht das zum Beispiel Frankfurt? Oder ist es eine eigene Gesellschaft? Buchmessedirektor Boos nennt sich auch Buchmessedirektor wie Oliver Zille, aber im Gegensatz zu ihm ist er auch Geschäftsführer der Buchmesse. Und alles so eine Dinge, ist das wirklich so die richtige Konstruktion, und wohin soll diese Messe auch sich entwickeln? Also wenn man sich das jetzt anschaut, dann wird es sicherlich ein Stück weit weggehen von dem, was Oliver Zille steht, für den Austausch, für die Debatten, für das
Die Lust am Lesen auch, ne? Er war ja auch immer sehr ein begeisterter Fan dieses Lesefestivals. Sie haben ja schon mal zusammen mit dem Kanon Verlag so eine alternative Leipziger Buchmesse auf die Beine gestellt, die Pop-Up, so eine Pop-Up-Messe. Wäre das eigentlich nicht auch eine Perspektive?
Wir haben die eingemottet, können die natürlich jederzeit wieder rausholen. Nein, also das war wirklich nur, wir wollten die Messe am Laufen halten und haben das so zwischenzeitlich gemacht. Aber natürlich, also wenn uns das Umfeld dann nicht mehr gefällt, dann stimmen wir mit den Füßen ab und melden uns einfach nicht mehr an. Das kann passieren, aber dieses Szenario möchte ich jetzt nicht an die Wand malen, sondern muss natürlich jetzt schauen, ob Frau Böhmig das so macht, dass wir damit leben können und das nicht irgendwie einseitig auf Kommerz ausrichtet.
Was ist Ihnen als unabhängiger Verlag da besonders wichtig?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil das so sehr mit Oliver Zille zusammenhängt, mit seinem Sprühen für die Literatur, für die ganzen Länder. Also ich durfte ihn auch auf Verlagsreisen nach Kroatien mit begleiten. Und also wirklich auch für diese sogenannten Kleinsprachen so ein ungemeines Engagement zeigen. Und wirklich auch in alle Richtungen. Also es ist nicht nur so, dass er die unabhängigen Lage protestiert hat, sondern er hat sich einfach für Literatur, für Debatten so intensiv eingesetzt, dass ich mir auch so jemanden gewünscht hätte, der aus diesem Kosmos kommt und die Messe weiterführt.
Leif Greinus vom Verlag Wohland und Quist. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren.
Gerne.
Endstation Malmö, so heißt der neue Roman des schwedischen Schriftstellers Alex Schulman. Eine packende, verstörende Familiengeschichte, wie auch seine beiden ersten Bücher, Die Überlebenden und Verbrenn all meine Briefe, in denen der Autor von seiner eigenen, teilweise sehr dunklen, traumatischen Familiengeschichte erzählt hat. Diesmal scheinen es erfundene Figuren zu sein, die nach Malmö unterwegs sind. Ein kleines Mädchen mit seinem Vater, ein Ehepaar in der Krise und eine junge Frau, die das Rätsel ihres Lebens löst. Will. Alex Schulman ist nicht nur Bestseller-Autor, sondern auch erfolgreicher Podcaster, Kolumnist und Theatermacher. Und ich freue mich, dass er jetzt in Stockholm im Studio ist und wir miteinander über seinen neuen Roman sprechen können. Hallo, herzlich willkommen, Alex Schulman.
Tack.
Ich habe schon gesagt, in diesem Buch, in diesem neuen Roman, da fahren alle Figuren nach Malmö. Herr Schulman, was ist Malmö für ein Ort? Wofür steht er?
Ja, was toll für, ja.
Ich habe am Anfang mit der Idee gespielt, das zu einer echten, real existierenden Ort in Schweden zu verlagern. Aber dann habe ich mich dafür entschieden, einen fiktiven Ort zu wählen. Also Malmö ist also ein erfundener Ort.
Ein poetat physisch Platz.
Aber wofür steht er? Was suchen die Leute, die da hinfahren?
Ich weiß nicht so recht. Als ich Filmwissenschaft studiert habe, war der erste Film, den ich gesehen habe, Citizen Kane. Und da geht es um die Jagd, um das Verständnis für die eigene Kindheit. Und erst in den letzten Minuten stellt sich eben heraus, dass es um Rosebud geht, diese Zeit der Unschuld. Und zumindest dieses Paar, die sind auf der Suche nach eben diesem Rosebud für sie, nach dieser verlorenen Unschuld der Kindheit.
Verstehe das, Alexander.
Es geht um schwierige Beziehungen, um Ehepaare, die nicht mehr miteinander klarkommen, die ihre Kinder nicht wirklich wahrnehmen, sie allein lassen, sodass die Kindheit irgendwie ein dunkler Ort ist, der von viel Schweigen und Einsamkeit geprägt ist. Was richtet das mit diesen Kindern an? Was, inwiefern prägt sie das ihr ganzes Leben?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir in all meinen Büchern stelle, aber auch in meinem Leben stelle. Es geht ja um meine eigene dunkle Kindheit, um die Vernachlässigung. Ich habe zwei Brüder, die beide auch vernachlässigt wurden, psychisch und physisch. Ich habe jetzt 15 Jahre Therapie durchlaufen und immer wieder versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Also ich habe mich auf die Jagd nach diesen Antworten gemacht, aber es ist so, dass je länger ich danach suche, desto mehr neue Fragen entdecke ich.
Wir können uns ja mal eine Erzählebene in dem Buch ein bisschen genauer ansehen. Da fährt die kleine Harriet mit ihrem Vater im Zug und sie sieht ihn immer wieder ängstlich an und versucht mit ihm so auf eine Wellenlänge, heißt das im Buch, zu kommen. Aber er ist eigentlich viel zu verschlossen dafür. Was würden Sie sagen, haben die beiden für ein Verhältnis zueinander?
Für mich ist die Geschichte von Harriet auch zu einem wesentlichen Teil meine eigene Geschichte. Ich erinnere mich an die Blicke meines Vaters, an die Blicke meiner Mutter, an die Suche nach der Liebe. Ich hatte eine sehr lieblose Kindheit und meine Brüder und ich, wir wetteiferten immer um diese wenige Liebe, die es überhaupt gab. Und die Tochter, die tut eigentlich genau das, was sie tun muss. Sie strengt sich an, um die Liebe ihres Vaters zu finden. Und ich erkenne mich selbst in dieser Harriet wieder. Meine Eltern, es war immer so, als ob sie mich nicht mögen. Ich hatte immer dieses Gefühl, dass sie mich nicht mögen. Und ich lief den ganzen Tag herum und versuchte herauszufinden, woran das eigentlich lag.
Das ist ja auch was ganz zentral in Ihren Büchern ist, dieses Schweigen oder auch die Sprachlosigkeit, die Kontaktlosigkeit in den Familien, in Ihrer eigenen. Offenbar haben Sie das auch so erlebt. Aber ich frage mich immer beim Lesen Ihrer Bücher, wie Sie das hinkriegen, das so eindringlich zu erzählen. Also eine Sprache für etwas zu finden, das eben gerade nicht mit Worten geschieht oder durch Worte gesagt wird.
Ja, sorry, an Hand.
Also rein handwerksmäßig ist es so, dass ich in der Regel mit einem Bild beginne. Ich male das in mein Notizbuch, was ich dort eben was mein inneres Bild ist, was ich vor meinem inneren Auge sehe. Und dann beginne ich doch nach und nach das zu schreiben, was ich dort sehe. Schritt für Schritt schreibe ich das auf und dann verstecke ich Schritt für Schritt immer mehr von dem, was dort steht. Das heißt, man muss am Schluss eben zwischen den Zeilen lesen.
sägs mellan raderna.
Sie haben ja schon gesagt, es hat sehr viel mit Ihrer eigenen Kindheit und Familie zu tun, Ihr Schreiben. Und Sie haben schon eigentlich in Ihrem ersten Roman auch gar kein Geheimnis daraus gemacht, dass einer der drei Jungs Sie sind oder er viel mit Ihnen zu tun hat und dass es um Ihre Eltern geht. Im zweiten Roman haben Sie sogar die echten Namen verwendet. Sven Stolpe zum Beispiel, Ihr berühmter Großvater, der auch Schriftsteller war. Warum haben Sie sich von Anfang an so entschieden, damit ganz offen umzugehen?
Rückblickend frage ich mich tatsächlich, ob das nicht ein Fehler war. Es hat eine ganze Menge persönlicher Probleme verursacht. Die Familie meines Großvaters, also von mütterlicher Seite, die teilte diese Ansicht nicht, die ich dort schilderte. Und man fühlte sich also regelrecht dazu verpflichtet, öffentlich Alarm zu schlagen, einen Skandal daraus zu machen. Und da frage ich mich natürlich schon, ob das es das wert war, dieses Bild von meinem Großvater als Monster. Die Familie warf mir vor, dass ich sie öffentlich bloßgestellt hätte. Und auch meine Frau fragte mich, ob das nicht irgendwie eigentlich nur sei, dass meine Familie dadurch blamiert würde. Und da fragte ich mich natürlich schon, ob es das wert war. Bei Malmas Dafun, da habe ich eben extra auch darauf geachtet, dass es fiktive Charaktere sind. Aber sie handeln trotzdem vollständig von mir und von den Leuten aus meinem engeren familiären Umfeld. Es war etwas ganz Spannendes, als ich unter dem Schutz eines fiktiven Charakters dieses Buch schrieb, dass ich endlich nach und nach herausschälen konnte, was ich vorher nie gewagt hätte zu sagen. Dieser Oscar, der tut Dinge, die ich mich selbst nie getraut hätte, sie zu tun. Und eigentlich ist es ein Paradox. Also dort, wo die Charaktere besonders fiktiv sind, ist die Geschichte ganz besonders nah an der Realität.
Würden Sie denn sagen, dass Schreiben auch so eine Art Heilmittel sein kann? Also ein künstlerisches, aber auch so eine Art psychotherapeutisches Verfahren? Da wird sich ja manchmal so ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn Schreiben wie Psychotherapie funktioniert. Aber wenn man Ihre Bücher liest, die so ja auf so einem hohen Niveau sind, ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, oder?
Es ist fast peinlich, dass ich dieses Klischee so erfülle, dass das Schreiben von therapeutisch ist. Ich war ja selbst auch sehr lange in Therapie und eine Therapieform, die hieß EMDR, in der es darum geht, dass man sein eigenes Urtrauma findet. Bei mir war es, dass ich verlassen wurde im Alter von 5 Jahren. Ich wurde aus dem Auto auf einem Feld ausgesetzt und zu diesem Trauma musste ich immer wieder zurückfinden. Aber wenn man Woche um Woche, 30 Wochen lang immer wieder zu diesem Trauma zurückkehrt, dann ist es irgendwann auch gar nicht mehr so schlimm. Und ähnlich war das mit dem Schreiben. Ein weiteres Trauma war, wie ich durch eine dünne Wand hörte, wie meine Eltern um uns Kinder stritten bei einer möglichen Scheidung und ich merkte, dass keiner von beiden mich haben will. Und auch wenn ich schreibe, dann schreibe ich eben immer wieder, ich verbessere diese Stellen immer wieder, ich schreibe es um 100 Mal und dann ist das Trauma am Ende zwar tatsächlich nicht vorbei, aber es fühlt sich eben nicht mehr so schlimm an.
Wenn die hinter alles nicht erlässt geht.
Und das wirkt ja auch in der Geschichte so, als ob das gar nicht so ist, dass die Zukunft für die Figuren ein offener Raum ist, sondern eher die Vergangenheit, also in dem das passiert, was Sie gerade auch beschrieben haben. Die Vergangenheit wird überschrieben, neu erzählt. Ist das auch etwas, was eben gerade die Literatur kann?
Die definitiv eine Möglichkeit.
Es ist natürlich jetzt eine sehr pessimistische Haltung, aber je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass die Zukunft regelrecht abgesteckt ist. Und es ist sehr schwierig, ist diesen Weg wieder zu verlassen. Wenn ich dagegen zu meinen Erinnerungen zurückkehre, dann können die immer wieder eine neue Gestalt annehmen. Sie bekommen eine neue Farbe. Und darum ist es interessant, eben speziell zu den Erinnerungen zurückzukehren.
Ich fand auch sehr interessant, wie Ihr Roman aufgebaut ist. Man merkt erst nach einer Weile, dass da drei Zeitebenen miteinander verknüpft sind. Das hat irgendwie so was Traumartiges oder wie in einem Film, wo auf einmal so eine Gleichzeitigkeit entsteht, die wir sonst gar nicht so wahrnehmen können. Aber ich habe mich gefragt, ob sie nicht auch in einer gewissen Weise doch immer da ist. Also, dass die Vergangenheit eben immer Teil unserer Gegenwart ist.
Ja, precis.
Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass dieses Buch sehr viel Filmisches hat und es stellt aber auch tatsächlich sehr hohe Anforderungen an die Leser, vor allem während der ersten 3 bis 4 Kapitel. Tatsächlich findet sich natürlich die Vergangenheit auch in der Gegenwart, dem stimme ich zu. Ich habe in Värmland, das ist eine schwedische Landschaft, ein Sommerhaus und wenn ich dorthin komme, ist es für mich geradezu unerträglich, so stark drängt sich da die Vergangenheit auf einmal wieder auf. Ich bin dort nicht 47 Jahre alt, sondern ich sehe den 13-Jährigen, den 12-Jährigen, den 10-Jährigen, den 9-Jährigen mit ihren unterschiedlichen Tätigkeiten beim Baden. und zusammen mit meinem Vater. Und das macht es oft für mich unglaublich schwierig, dort zu sein und tatsächlich eben die Vergangenheit wieder zu erleben.
Alex Schulmann, jetzt haben Sie diesmal so ein ganz anderes Setting gewählt, aber ich habe den Eindruck, es geht im Kern Ihrer Bücher doch immer um ein zentrales Thema, als ob da so ein dunkler Glutkern ist. Lässt sich das überhaupt jemals abschließen? Haben Sie jetzt vielleicht mit diesem Buch etwas abgeschlossen oder woran arbeiten Sie gerade?
Ja, das ist mein höchster Traum,
eigentlich ist das genau mein höchster Traum. Ich schreibe Kolumnen, ich schreibe Post, bin in Podcasts und an sich schreibe ich immer recht humorvoll. Aber meine Bücher, die reißen ständig die Wunden auf. Das ist immer wieder so ein Absturz in diese finstere Vergangenheit. Und mein oberster Traum wäre eigentlich tatsächlich, endlich mal etwas Aufbauendes zu schreiben.
Ich persönlich finde Ihre Romane trotz all der Düsternis oder vielleicht gerade deshalb auch sehr tröstlich, muss ich sagen.
Ja, aber klar,
das ist ja prima, dass Sie das sehen.
Alex Schulmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und auch herzlichen Dank an unseren Übersetzer Berthold Forsmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Cornelia Funke hat sich was getraut, was auch ganz schön in die Hose hätte gehen können, nämlich an eine alte, sehr erfolgreiche Reihe nochmal anzuknüpfen und das nach genau 20 Jahren. 2003 ist nämlich der erste Band ihrer Tintenwelt erschienen. Das war ein richtiger Hit in 3 Bänden. Und jetzt völlig überraschend geht's doch weiter damit. Tintenwelt, die Farbe der Rache heißt Band 4 und Kim Kindermann hat sich das Buch geschnappt und gelesen. Wenn einem jetzt die Tintenwelt einigermaßen vertraut ist von diesen ersten 3 Bänden, ist man da sofort wieder drin? Klappt der Anschluss?
Also tatsächlich überraschend schnell. Ich war auch ein bisschen skeptisch, als ich das so gelesen habe. Hier kommt der 4. Band, dachte ich so, ah, wie mühsam, schon wieder eine Fortsetzung von einer wahnsinnig tollen und erfolgreichen Reihe, von der man jetzt auch nicht glaubte, es braucht da noch eine Fortsetzung. Aber tatsächlich, Cornelia Funke, die hat's drauf. Also man ist wirklich ganz schnell drin. Man hat die alten Bekannten. Man freut sich eben, wenn da Maggie und ihr Vater Mortimer vorkommen. Der schwarze Prinz oder eben der Feuerspucker Staubfinger. Das sind die Hauptprotagonisten aus dieser Tintenherzwelt. Und insofern ist man wirklich ganz, ganz schnell drin, liebt die Figuren und freut sich, wie märchenhaft und mitunter wirklich böse die Geschichte hier in Verlauf nimmt. Das ist ein ganz, ganz großes Abenteuer.
Also offenbar dasselbe Personal, die gleichen Figuren, aber bestimmt eine neue Geschichte. Um was geht's denn?
Genau, diesmal geht es um Rache. Eine der Figuren, Orpheus, sinnt auf Rache. Er ist wie Mortimer und seine Tochter Maggie, darum ging es ja immer, die beherrschen die Kunst, vorgelesene Worte zum Leben zu erwecken. Also das heißt, die konnten Menschen in eine Geschichte hineinlesen oder hinauslesen und das hat für sehr viel Wirbel, für sehr viel Trauer und Ärger gesorgt. Und jetzt kommt eben Orpheus, der kann das auch. Und der ist aber nie so angenommen worden wie Maggie und Mortimer. Also der wurde in dieser Tintenwelt nicht so richtig anerkannt für das, was er ist. Und das hat ihn verbittert werden lassen. Er ist jetzt arm, er sitzt unbekannt in einem Ort. Die anderen führen aus seiner Sicht ein schönes, gutes Leben. Und jetzt sagt er, er will Rache nehmen. Und das macht er mit einem ganz schmürzigen, ganz finsternen Zauber, nämlich die Figuren werden nicht, so wie in den früher Büchern, aus den Geschichten raus oder hereingelesen. Nein, jetzt gibt es eine Zauberfarbe, die die Menschen aus dem Leben in Bilder band. Und auf diesen Bildern die Farben verblassen und das soll sozusagen eine lange Qual sein für Staubfinger. Das ist Orpheus' große Rachefigur sozusagen, an der er sich besonders rächen will. Und das nimmt ja einen Verlauf, dass man wirklich immer wieder denkt, nein, das gibt's nicht und hier und ah und so. Also man folgt dem wirklich gerne und leidenschaftlich.
Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt Autorin wäre und knüpfe so nach 20 Jahren wieder an sowas an, man hat sich ja auch weiterentwickelt und die eigene Fantasie vielleicht ist längst ganz woanders, aber ist denn Cornelia Funke gleich so ganz die Alte in diesem fantastischen, in dieser fantastischen Tintenwelt?
Also Cornelia Funke ist ja, glaube ich, nicht umsonst wirklich die deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, die es auch international so weit geschafft hat. Die ist wirklich ein Ausnahmetalent und ich finde, dass sie in diesem 4. Band ihre Geschichte eigentlich in doppelter Hinsicht meisterhaft fortsetzt, so wie ja ebenfalls das Vorlesen die Geschichte eben verändert hat, ist jetzt die Bildwelt die eine große Rolle spielt, die Farben, die Schatten. Und das ist ein kluger Zug und eine Hommage auch an ihr eigenes Treiben. Sie ist ja auch Illustratorin. Und ich finde, wie sie das hinkriegt, dass sie die Figuren verschwinden lässt, dass das auch wirklich beklemmend ist, dass da die Menschen in diesen grauen Bildern gefangen sind und wie der Feuerspucker dem so anfangs hilflos gegenübersteht und man wirklich sagt, da gibt es ja gar kein Entrinnen mehr. Und wie sie das aber schafft, eben zusammen mit dem Ensemble von Freunden, dass es doch wieder was wie Hoffnung gibt am Ende dieser Geschichte. Das ist einfach sehr, sehr besonders. Und die schafft es durch eine Art, dass sie ihre Figuren sehr vielseitig und vielschichtig malt. Also man ist immer ganz nah dran an dieser inneren Entwicklung der Protagonisten. Man verfolgt das, man versteht auch, warum jemand böse werden kann. Also warum eine Enttäuschung, eine verletzte Leidenschaft oder Liebe, was die bewirken kann. Und ich finde, da ist sie wirklich ein Ausnahmetalent, dass sie da es schafft, mir das ganz schnell klar zu machen, warum das so ist.
Also sieht man offenbar an diesem Band jetzt auch doch nochmal, was eigentlich den Erfolg dieser ganzen Reihe und überhaupt von ihr ausmacht.
Auf jeden Fall. Also tatsächlich muss man sagen, Fantasy ist ja neben Romance sozusagen das Buchgenre, das bei den jungen Leserinnen und Lesern wahnsinnig boomt. Das ist ja nochmal durch BookTok super nach vorne getrieben worden. Also diese Plattform auf TikTok, wo sich junge Menschen gegenseitig Bücher empfehlen und vorstellen. Das ist das eine, glaube ich, wo auf dieser Welle reitet jetzt auch dieses Buch sicherlich. Aber wirklich, die Welt, die Frau Funke hier entwirft, die ist wirklich nicht nur überaus magisch und bewohnt von skurrilen Wesen, von gestalteten Wandlern, von Schattenlesern, von Zauberzungen. Das sind alles solche wahnsinnig spannenden Ebenen, die sie da macht. Und sie schafft es eben, dass es immer ein Kampf ist von Gut und Böse, Licht, Schatten, Farben, Grautöne jetzt hier, weil es um Farben geht. Und wie sie das zusammenträgt und eben, was ich vorhin schon mal sagte, diese innere Reifung der Figuren, das nimmt man ihr wirklich sehr, sehr ab. Und nach den krassen und schrecklichen Irrungen und niederschmetternden Rückschlägen, die es auch in diesem Buch gibt, ist es dann jetzt auch ein Waldmädchen, dem eine ganz besondere Rolle zukommt. Und da schafft sie es eben auch in den Bezug, uns zum Heute zu setzen, zu unserer Welt und auch zu der jungen Menschen, wo ja für viele junge Menschen die Erhaltung der Natur, der Kampf gegen den Klimawandel doch auch was Wichtiges ist und was sie auch erkannt haben, was eben für ihre Zukunft wichtig ist. Und das spielt sie in diese Geschichte rein, ohne aber in irgendeiner Form moralisierend zu sein.
Klingt so, als ob man da gut nochmal weitermachen könnte.
Ja, ich sage jetzt nichts mehr nach ihrem Coup, ich traue der alles zu. Aber das ist wirklich ein tolles Buch und ein willkommener Anlass für alle die Bücher nicht kennen, jetzt damit anzufangen.
Also Kim Kindermann ist begeistert von Cornelia Funkes neuem Ausflug in die Tintenwelt. Die Farbe der Rache heißt Band 4 und erschienen ist das Buch beim Dressler Verlag für 23 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Ida Niemeyer und als letztes habe ich Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells gelesen und mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es geht um einen jungen Jules und sein ganzes Leben, wie er aufwächst mit seiner Familie und mit seinen Eltern, die er früh verliert. Ich habe das über einen sehr langen Zeitraum gelesen, im Urlaub, als ich auf Sylt war und ich finde das einfach toll, weil man auch viel darüber nachdenken kann und selber auch sein Leben so ein bisschen reflektieren kann und welche Einflüsse vielleicht auch bestimmte Ereignisse auf sein eigenes Leben haben, wie zum Beispiel bei ihm jetzt der Tod von den Eltern und wie er halt auch damit umgeht und die Trauer verarbeitet. Es passiert gar nicht so viel, aber mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen.
In Berlin liest Ida Niemeyer den Roman Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells und das Buch ist als Taschenbuch beim Diogenes Verlag erschienen. Die Macht der Worte, der Literatur, die zeigt sich ja immer wieder an der Angst, die Autokraten und Diktatoren vor bestimmten Büchern, ihren Verfassern und natürlich auch ihren Lesern haben. Die Liste der Länder, in denen Autoren deshalb in Gefängnissen sitzen und ihre Bücher nicht erscheinen dürfen, ist trostlos lang. Auch in Belarus versucht das Regime, das Denken der Menschen zu lenken, indem viele Verlage zwangsliquidiert worden sind. Manche Bücher dürfen nicht erscheinen. Dagegen will das Projekt 33 Bücher für ein anderes Belarus angehen. gehen. Heute Abend wird es im Berliner Gorki-Theater vorgestellt und ins Leben gerufen haben es die Slawistin Silvia Sasse, der Büchner-Preisträger Lukas Berfuß und die Übersetzerin und Autorin Irina Herasimovic, die jetzt bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Herasimovic.
Vielen Dank, guten Tag.
Sie leben ja schon seit 2020 in der Schweiz, also seit die Proteste niedergeschlagen wurden in Belarus, aber Sie sind, nehme ich an, ganz im engen Kontakt mit Kolleginnen in Belarus. Wie ist denn überhaupt die Situation dort im Literaturbetrieb? Gibt es denn überhaupt noch so einen freien Literaturbetrieb?
Es gibt niemand, der oder die ungestört arbeiten kann, aber es gibt gleichzeitig viele Schattenzonen, wo trotzdem etwas passieren kann, auch wenn das nicht sichtbar werden kann, weil das schlichtweg gefährlich ist.
Und dagegen soll dieses Projekt jetzt anarbeiten, dieses 33 Bücher für ein anderes Belarus. Was ist die Idee dabei? Was sind das für Bücher, die da quasi gerettet werden sollen?
Das sind sehr unterschiedliche Bücher. Wir versuchen, diejenigen auszuwählen, durch die wir etwas über eine bestimmte Schicht der belarussischen Kultur, die ja im deutschsprachigen Raum nicht verwöhnt ist, was die Bekanntschaft angeht, sichtbar zu machen. Es sind Bücher, die sich zum Beispiel mit stalinistischen Repressionen auseinandersetzen. Das Buch, das wir heute im Gorki-Theater vorstellen, widmet sich unter anderem den Texten der ganz wichtigen emanzipatorischen Literaturbewegung Bumbamlit, die in den 90er Jahren mit der sowjetischen Tradition brach und sehr, sehr viele Impulse gegeben hat für die weitere Entwicklung der Literaturszene in Belarus. Es sind aber auch Gedichtbände, es sind Kinderbücher, weil belarussisch als Sprache auch unterdrückt wird. Und es ist ganz wichtig, auch für kleine Kinder oder für Jugendliche Texte, qualitätsvolle Texte zu ermöglichen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das sind also Texte, die dann bei deutschen oder auch Schweizer Verlagen in belarussischer Sprache erscheinen. Wie machen Sie das? Also wie arbeiten Sie da mit den Verlagen zusammen?
Ganz genau, das ist die Idee und die ist schon ziemlich verrückt. Das ist uns völlig klar, aber die ganze Situation mit der Unterdrückung der Literaturszene ist verrückt, die ist nicht am richtigen Ort und deswegen finden wir, dass man genau solche Methoden wählen muss, um dagegen vorzugehen. Es erfordert schon auch sehr viel Aufklärungsarbeit manchmal und auch wenn Anfangsverlage begeistert sind, ist es manchmal schwierig, die Mechanismen ein bisschen zu verrücken, um das zu ermöglichen. Aber das erste Buch, das wir heute vorstellen, ist im Diaphanes Verlag erschienen und da war die Zusammenarbeit prima. Der Verlag hat sofort verstanden, worum es geht und unglaublich viel Unterstützung und Arbeit geleistet, um dieses Buch zu ermöglichen. Das ist ein Wälzer über 500 Seiten mit Texten, die früher nicht veröffentlicht worden waren. Also eigentlich schreiben wir auch einen neuen Kanon der belarussischen Literatur mit diesem Buch. Und Zmitser Wischniew, einer der Herausgeber, sagt ganz treffend, in diesem Buch gibt es etwas, was wir so schmerzlich vermissen im Moment, und zwar die Freiheit.
Und ist das dann auch gedacht, dass die Bücher auch tatsächlich nach Belarus kommen können oder ist das zu gefährlich?
Das muss man und das wird in jedem einzelnen Fall extra entschieden. Wer will das Buch bekommen, der oder die bekommt es auch vom Verlag zugeschickt, kostenlos. Und andererseits ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Bücher als Open Access im PDF-Format online zur Verfügung gestellt werden. Und dass Menschen in Belarus ohne Spuren zu hinterlassen, ohne ihre Kartendaten im Internet zu hinterlassen, die Bücher herunterladen können und das wird sehr, sehr aktiv genutzt.
Es fehlt dann nur noch der Schritt, dass die Bücher auch alle ins Deutsche übersetzt werden, oder? Wo es das noch nicht gibt, das wäre doch auch gut.
Ganz genau. Und hier könnte man eigentlich einen Aufruf machen an Übersetzende und Verlegerinnen und Verleger. Bitte schaut auf die belarussische Literatur, da gibt es noch viel, viel zu entdecken und mit der Entdeckung auch zu retten.
Und wenn wir jetzt mal die Ukraine überhaupt erst kennenlernen wollen als Literaturland, geben Sie uns noch einen Tipp mit. Was sollen wir dann unbedingt als erstes lesen, was es schon auf Deutsch gibt?
Also Belarus, nicht die Ukraine.
Ja, Belarus, Entschuldigung, ja.
Was es auf Deutsch gibt, es gibt einige lesenswerte Bücher. Zum Beispiel empfehle ich immer gerne als Einstieg die Bücher von Arthur Klinau, der auch bei dieser Aktion dabei ist. Und zwar Minsk, Sonnenstadt der Träume, das ist ein Klassiker eigentlich. Oder Acht Tage Revolution, das ist ein Buch über die neuesten Ereignisse.
Also es gibt viel zu entdecken. Irina Herasimovic, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei mir.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Und heute Abend um 19 Uhr findet die Veranstaltung 33 Bücher für ein anderes Belarus im Gorki-Theater in Berlin statt und der Eintritt ist frei.